Und genau in diesem Zeitraum, wo einfach viele Gedanken da waren, kam eben dann St. Louis mit diesem für mich dem spannendsten Projekt momentan im Weltfußball.
Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge, lieber Fußball, dem Sport1-Podcast, unserer kleinen Gesprächsrunde direkt aus der Herzkammer der besten Sportart der Welt. Ist gar keine Frage. Fußball ist total viel Geschäft, aber im Kern ist und bleibt es für mich vor allem Leidenschaft. Liefert größte und geilste Emotionen und bringt Menschen zusammen. Auf der ganzen Welt, aber eben auch hier, wie heute zum Beispiel mich mit einem Mann, der in der Schublade, sagen wir mal, meiner Wunschgesprächspartner ganz oben drauf lag. Laura Papendieck, fasst ihn mal ganz kurz für uns zusammen, wenn das denn überhaupt geht.
Putuwi, ich würde sagen, ich gebe mal mein Bestes. Unser lieber Fußballstar heute hat nämlich in seinen 47 Lebensjahren schon so viel erlebt, dass er eigentlich jeden Podcast sprengt. Er trägt völlig zu Recht den Beinamen Welttorhüter, denn er spielt tatsächlich für Vereine auf allen Kontinenten. Aus Kötzting in Bayern ging es schon mit 20 nach Malaysia, dann England, Südafrika, Singapur, Finnland und so weiter und so fort. Der fast unglaublichen Spielerkarriere folgten Trainerjobs in Armenien, Kuba und Namibia, bis er nach 8 Jahren Hoffenheim in Düsseldorf landete als Sportvorstand bei Fortuna. Warum er in Düsseldorf kündigte, wie er zu seiner neuen Aufgabe in den USA kam und was er dort für die nächsten Jahre plant, das verrät uns jetzt der Mann, den auch 100 Tage im Gefängnis in Indonesien nicht von seinem Weg abbringen konnten. Regler hoch für Lutz Pfannenstiel.
Hallo, lieber Lutz.
Hi.
Meine Freude ist extrem. Ich hoffe, du kannst die maximale Erwartungshaltung erfüllen, die ich an unser kleines Gespräch jetzt habe.
Ja, ich denke, es gibt mit Sicherheit einiges zu erzählen.
Das glaube ich. Alle gucken tatsächlich in diesem Monat nach Amerika, in die USA. Da bist du jetzt auch gerade. In der Regel ist es bei Lieber Fußball so, dass ich meine Gesprächspartner quasi am gleichen Tisch treffe. Das ist jetzt aufgrund der ganzen Corona-Rules ein bisschen schwieriger geworden. Ja, abgesehen davon hast du halt auch Termine und einen Job, der nicht hier direkt um die Ecke ist, sondern ich habe es gerade gesagt, du bist in den Staaten in St. Louis, wo du als Sportdirektor den MLS-Club St. Louis SC, ist richtig, aufbaust?
Genau, St. Louis City SC, genau.
Ah ja, okay. Der ab 2023, auch da korrigiere mich bitte, Teil dann der Major League Soccer wird. Stimmt das?
Eigentlich wäre es 2022 gewesen, aber aufgrund der Pandemie wird das halt auch verschoben. Es gibt ja noch ein paar Mannschaften, die einsteigen jetzt die nächsten Jahre. Und wir wären jetzt eben 2022 an der Reihe gewesen. Jetzt wurde es nochmal ein Jahr nach hinten geschoben. Für mich, ehrlich gesagt, das Beste, was passieren konnte, weil man kann relativ schwer arbeiten. Also von dem her gibt es das nochmal ein bisschen Puffer im Zeitplan. Und dann ist Anfang 2023, also ab Januar 2023, glaube ich, ein sehr guter Zeitpunkt für uns.
Auf Zeitplan und Projekttiming komme ich gleich nochmal zu sprechen. Vorher vielleicht für die, die jetzt nicht so zu Hause sind, quasi im Kopf, auch gerade in den Staaten, St. Louis liegt ja mehr oder weniger fast mittig in den USA, südlich von Chicago, erinnere ich mich, weil ich da auch mal eine Zeit als Austauschschüler verbracht habe. Gut 4 Stunden, meine ich, waren es von Chicago immer. Illinois noch oder Missouri schon?
Illinois, genau. Da ist Illinois und dann gehst du halt über den Fluss und dann ist eben Missouri und St. Louis. St. Louis ist ja wieder gesplittert in 2 Teile. East St. Louis ist noch in Illinois und dann eben St. Louis ist dann in Missouri.
Wie lebst du da? Wie lebt ihr da? Family oder?
Ja, mit Family ist ja ganz normal. Bei mir ist das immer so üblich. Bei meinen 840.000 verschiedenen Umzügen mache ich das dann immer gleich komplett. Das hat sich auch zufällig jetzt auch gut ergeben, dass meine Tochter in New York studiert. Also das wäre auch ohne meinen Vertrag hier passiert. Und meine Frau und mein Hund und ich, alle hier jetzt in St. Louis, haben jetzt zuerst in so einer Temporary Accommodation gewohnt, bis wir ein Haus gefunden haben. Haben uns jetzt hier ein Haus gekauft und ja, jetzt sind wir seit ein paar Wochen eben, seit kurz vor Weihnachten, in der eigenen Hütte.
Haus gekauft heißt dann ja eigentlich, wobei im Grunde ist es auch nicht mehr so, aber klingt zumindest danach, dass man jetzt nicht da nur ein Jahr sich mal irgendwie in den Kalender das eingetragen hat.
Also ich habe hier für 5,5 Jahre unterschrieben Und sage ich mal, ich gehe auch davon aus, kann man im Fußball nie alles hundertprozentig genau voraussagen. Aber da das Projekt eben auf eine komplette Aufbauphase basiert, ist natürlich so ein Vertrag etwas anderes, wie wenn du jetzt halt zu einem Bundesligisten wechseln würdest.
Das heißt, zurzeit 90% USA und 10% Deutschland, so was deinen Aufenthalt angeht? Oder im Grunde gar nicht? Hast du jetzt erstmal einen Haken hinter Europa?
Nee, also bei mir ist so, wenn jetzt die Pandemie nicht wäre, dann würde ich schon etwas öfters in Deutschland sein, einfach auch um potenzielle Trainer, Spieler und Mitarbeiter zu treffen. Jetzt passiert es eigentlich genauso, wie wir uns unterhalten, halt viel über Zoom oder über Teams, also einfach virtuell. Ich fliege eigentlich, ich würde sagen, so alle 10 bis 12 Wochen mal für eine gute Woche nach Deutschland. Hab dann eben ein paar Termine, ein paar Workshops auch mit Bernhard Peters zusammen, der ja auch für mich hier tätig ist in St. Louis. Und mache halt dann noch mal ein paar Fernsehtermine für die DFL und so weiter. Also bin dann immer die 7 Tage, die ich da bin ich gut eingespannt.
Was waren jetzt die ersten Schritte, die zu gehen waren in den letzten Monaten?
Ja, wir haben wirklich komplett bei Null angefangen, also wirklich auf einem weißen Blatt Papier. Ich hatte schon etwas Zeit vorzuplanen, aber grundsätzlich ist das natürlich eine Aufgabe, wenn man sagt, okay, man hat einen guten Eigentümer, einen großen Eigentümer, der hier sehr große Ziele hat. Und das Erste war jetzt mal eben, das Stadion war bereits geplant, aber ich habe dann auch im Stadion noch gewisse Änderungen in der Architektur geändert und habe halt dann direkt neben dem Stadion jetzt das Trainingszentrum mal ausgetüftelt, ausgeplant, auch zusammen mit Bernhard Peters. Und da sind wir jetzt so, dass beides mitten im Bau ist. Also das Stadion, würde ich jetzt sagen, steht zu ungefähr 25%. Ein absolutes Schmuckkästchen mitten in der Innenstadt, also eines der modernsten dann definitiv in der MLS. Und das Trainingszentrum nebendran ist auch jetzt seit November wird da gebaut. Also sind wir auch jetzt ganz gut dabei. Auch relativ positiv ist, dass aufgrund der Pandemie halt eben wenig Verkehr ist, man sich komplett auf die Bauarbeiten fokussieren kann. Also wir sind absolut voll im Plan, was die Baustellen betrifft. Und dann der Rest ist halt viel Organisation, also auch in welche Wettbewerbe steigen wir wann ein, mit welchen Jugendmannschaften. Und wir haben uns da wirklich ein sehr detailliertes Konzept ausgetüftelt. Also wir kommen da nicht mit einer riesigen Ladung von Mannschaften sofort rein, sondern wir bringen, man kann so generell sagen, alle 6 Monate immer eine neue Mannschaft in den Wettbewerb. Und wir bauen das auch etwas anders auf. Also wir haben jetzt nicht eine U10 oder eine U11 oder im jüngeren Bereich, sondern wir arbeiten da komplett mit Stützpunkten. Also praktisch, wir gehen zu Vereinen in der Umgebung, wo wir unsere Trainer hinschicken, die dort in der Community arbeiten und fangen dann erst wirklich mit der U14 bei uns in der Academy an. Das heißt, wir haben insgesamt werden wir nur 6 Mannschaften haben, die wirklich für St. Louis City SC spielen werden. Eine U14, eine U15, eine U16, eine U17, das sind die 4 Jugendmannschaften. Und dann eben, ich nenne das hier Development Squad, das ist dann praktisch wie bei uns die U21, das ist bei mir eine U18 bis U21 und dann eben die Profimannschaft. Also wir versuchen das alles sehr jung und sehr frisch zu halten und werden dann eben von unten rein, von der Community mit diesen ganzen Satellitenvereinen und mit diesen ganzen Partnerschaftsvereinen im Umfeld, werden wir in unsere Akademie dann eben reinfüttern.
Das ist das System ja in den USA ein bisschen anders, schon aus der Vergangenheit, glaube ich. Also dieses klassische Vereinswesen gibt es da ja so nicht. In St. Louis gibt es die Cardinals als großen, als Nummer 1, würde ich sagen, korrigiere mich. Aber was hat jetzt so die Sportmarken, die Sportvereine angeht?
Also St. Louis ist eine komplett verrückte Sportstadt. Die Cardinals sind ja eine, sag ich mal, ich bin jetzt nicht der große Baseball-Spezialist, muss ich sagen, aber die Cardinals sind halt eine der bekanntesten Mannschaften der Welt. Da gibt es hier nicht die St. Louis Blues, das ist die Eishockey-Mannschaft. Die haben letztes Jahr sogar also 2019 den Stanley Cup gewonnen. Also auch eine sehr prestigereiche Truppe. Vorher gab es noch die Rams, die sind jetzt nach Los Angeles zurück, glaube ich, vor 6 Jahren. Die American Football-Mannschaft, die gibt es nicht mehr.
Ach stimmt, und die Rams waren auch ursprünglich mal St. Louis, richtig, ja.
Genau. Und wir sind halt jetzt die Mannschaft, die halt als dritte Kraft im Profibereich hier in St. Louis die Zelte aufschlägt. Grund dafür ist eigentlich ganz klar, hier in Missouri oder vor allem in St. Louis ist halt Fußball ein Riesenmarkt. Es kommen sehr, sehr viele Talente von ihr. Es ist das beliebteste Spiel hier in St. Louis. Also die, wenn man sich mal die Anzahl der Jugendmannschaften, der Jugendvereine, dieser typischen Youth Clubs, wie du gerade gesagt hast, anschaut, dann ist das natürlich wahnsinnig hier. Und wenn man in die Geschichte reingeht, dann steht unser SC, eigentlich würde man jetzt denken, das steht natürlich für Soccer Club, es steht aber auch für Soccer Capital, weil in den USA geschichtlich St. Louis als die Hauptstadt des Fußballs gilt.
Ach, guck einer an. Da habe ich schon mein erstes Mitbringsel jetzt. Das wusste ich so nicht. Ich habe von Jan-Arge Fjørtoft, ihr seid ja gut befreundet, die Prognose gelesen, die er aufgestellt hat. Wenn ihr dann mal richtig angefangen habt, dann, was hat er gesagt? Dann wird St. Louis ganz sicher in St. Lutz umbenannt. so gut kennt er dich, dass er weiß, wenn du rangehst, dann richtig, zumindest seine Erwartungshaltung. Wenn du immer sagst, wir, dann wie groß ist das Team im Moment?
Ja, es ist noch ein kleines Team. Ich glaube, wir sind momentan so vielleicht so um die 25, 30 Leute. Auf alle Fälle. Also wir haben ja auch schon, wir sind ja im Scouting jetzt schon seit August extrem viel unterwegs. Also auch nicht nur in der Stadt oder im Umland, sondern auch Missouri-weit in den Nachbarstaaten und sogar auch in ganz Amerika haben wir unsere regionalen Scouts inzwischen aufgebaut. Wir haben ein Trainerteam, das bereits in der Community arbeitet und dann natürlich die Medien- und Marketingabteilung. Und was halt bei uns, glaube ich, was noch ganz eine lustige Geschichte ist, was auch für Deutschland komplett seltsam und fast schon unglaublich klingt. Wir haben den Rekord aufgestellt in den USA, und zwar wir haben für 24 Stunden Tickets verkauft und haben es geschafft. Wir haben ein Stadion mit 25.000 Zuschauern und wir haben innerhalb von 24 Stunden 50.000 Dauerkarten verkauft, was absoluter Rekord ist. Der Rekord war bisher Austin, auch eine neue Mannschaft. Die haben in 24 Stunden 30.000 Tickets verkauft. Die 30.000 Tickets waren bei uns weg innerhalb von 14 Minuten. Also das war ein wahnsinniger Boom, der hier ging, als die Tickets aufgemacht worden sind. Das heißt, wir sind eigentlich, kann man sagen, die ersten zwei Jahre, 23 und 24, schon so gut wie ausverkauft. Und das war natürlich auch eine riesige, riesige PR-Maschine. Niemand hat das erwartet.
Ne? Eine schöne Idee natürlich, ne? Das auf so einen Zeitraum zu belegen und damit natürlich auch so ein bisschen Pressure. Dann, ja, wenn ihr dabei sein wollt, dann hebt jetzt eure Hand. Zumal es das Stadion noch gar nicht gibt. Du hast eben gesagt, ein, zwei Sachen hast du noch ändern lassen. Jetzt bin ich gespannt. Gibt es einen Bratwurststand an prominenter Stelle? Sind die Zuschauer noch mehr rangerutscht? Hast du eine Fankurve?
Nee, ich habe im Außenbereich natürlich gar nichts geändert, weil das ist mir relativ egal. Der Innenbereich wichtig, die Kabine, der Gang, die Warmachmöglichkeiten, also alles, was im Innenbereich passiert, im Kabinenbereich passiert, das ist meine Baustelle. Und da haben wir einfach noch ein paar Feinheiten geschliffen. Da will ich ja noch nicht zu viel verraten, weil ich denke, dass unser Trainingsgelände und unser Stadion, wenn es dann auch mal demnächst soweit ist, dann können wir uns noch mal unterhalten, dann schon viele Überraschungen und viele tolle Ideen beinhaltet.
Klingt ein bisschen nach Pfannenstiel in Wonderland. Du hast dir so ein bisschen das gemalt, was du vielleicht rechts und links mal gesehen hast, vielleicht auch gerne hättest, aber noch nicht. Aber es wird interessant. Bernhard Peters, total innovativer Kopf, hast du gerade schon angesprochen. Selbst maximaler Erfolgstrainer ja im Hockey gewesen, Deutschland da ganz nach oben in der Weltspitze geführt. Dann mit seinen Maßnahmen unter Jürgen Klinsmann im Fußball ja vielleicht auch von dem einen oder anderen belächelt worden, obwohl er tatsächlich echt viel gedreht hat, auch in Hoffenheim, wo ihr, glaube ich, schon zusammengearbeitet habt. Dann hat er beim HSV den Jugendcampus zumindest mitgeplant. Gab es dann ja auch eine Trennung. Den hast du jetzt wie nah an dich herangeholt? Also ist der bei dir in St. Louis oder nee?
Er kann ja auch aufgrund der Restrictions zum Fliegen einfach schwer einreisen. Bernhard ist also der Consultant für unsere gesamte Jugendabteilung und das ganze Development, also die Entwicklung der Spieler. Wir haben in Hoffenheim für 6 Jahre zusammengearbeitet, sind da wirklich sehr eng aneinander gerückt und auch damals in der Kombo mit Alexander Rosen oder am Anfang mit Ernst Tanner, das hat wirklich immer sehr, sehr gut gepasst. Und wir sind auch alle vier bis zum heutigen Tag noch sehr, sehr eng befreundet. Das, für mich war es ganz einfach. Ich wollte einfach jemanden in meinem Umfeld haben, der mich in allen Lebenslagen, wenn es um Akademie- und Nachwuchsbereich geht, beraten kann. Weil bei mir waren die letzten 10 Jahre nach meiner Spielerkarriere und meiner Trainerkarriere in Afrika dann eigentlich klar, ich habe immer im Profibereich gearbeitet, in Hoffenheim und dann auch in Düsseldorf. Das heißt, der Akademiebereich ist zwar, mit dem ich mich immer sehr, sehr viel beschäftigt habe, aber trotzdem ist da natürlich Bernhard jemand, den ich weltweit als einen der absolute oder die oder eine der absoluten Koryphäen schätze. Von dem her ist es so, dass wir momentan viel virtuell machen, er aber dann auch einen gewissen Zeitraum im Jahr immer hier bei mir sein wird. Wie gesagt, ich glaube, die Hoffenheimer Philosophie im Akademiebereich, im Jugendbereich spricht Bände, wenn man sich die Anzahl der Spieler anschaut, die entwickelt worden sind, nicht nur in Hoffenheim, die auch dann weitergezogen sind, die Infrastruktur, aber auch die Entwicklung von Trainern, unter anderem auch Julian Nagelsmann, dann glaube ich, zeigt das schon, dass Bernhard einfach ein absoluter Fachmann ist. Und viele konnten das gar nicht glauben, dass er absolut ausgerechnet zu mir in die USA geht, weil da waren ja immer ganz andere Kaliber und andere Vereine im Gespräch in Europa, absolute Topnamen. Aber ich denke, dass ihn genau diese Weitsicht, dieses Projekt, diese Idee dahinter gefesselt hat, genauso wie mich auch.
Ich glaube, ihr seid beide welche oder grundsätzlich auch das Vierergespann, das du gerade angesprochen hast, soweit ich das von außen beobachten kann, die sehr, sehr gerne über den Tellerrand einfach auch gucken und sehr, sehr gerne auch mal Wege gehen, die vielleicht noch nicht schon komplett plattgetrampelt sind, weil es eure sind, ne? Oder kann man das so?
Ja, du kannst sagen, hier, also ich sehe das schon so ein bisschen hier wie Hoffenheim 2.0 hier in Amerika momentan. Und das liegt auch daran, in Hoffenheim hat man einfach ein bisschen mehr Zeit, mehr Geduld. Man kann andere Sachen einfließen lassen und dann, man hat eben nicht diese Problematik wie bei Traditionsvereinen, wo man halt wirklich denkt, vor 50 Jahren war alles super, wir machen es nochmal genauso und dann funktioniert das. Hoffenheim ist da einfach eine ganz eine andere Kategorie. Und ich sag mal, da hat das Arbeiten auch immer Spaß gemacht, weil das Entwickeln im Vordergrund stand. Und ich muss da wirklich immer lachen und roll mich da fast am Boden vor Lachen, wenn ich diese negativen Kommentare höre über Hoffenheim als Plastikverein oder Retortenverein. Das ist sowas an den Haaren herbeigezogen, wenn man überlegt, was da die letzten 15 Jahre passiert ist, auch welche Mittel in die Akademie, in den Jugendbereich eingeflossen sind, wie schlau man auch finanziell gearbeitet hat mit wahnsinnig vielen Verkäufen, mit einer guten Art der Zusammenarbeit. Das ist für mich einer der absoluten familiärsten Vereine im Profifußball, aber der alteingesessene Fußballfan, der halt immer noch in den 70ern lebt, sieht das halt komplett anders und denkt halt, das ist alles nicht reell und alles ist auf dem Reißbrett gebaut. Aber dass da viel mehr dahinter steckt und ein komplett super rundes Programm, wo auch die Spieler und die Eltern am meisten profitieren, wo Bildung und Persönlichkeitsentwicklung eine große Rolle spielt, das wird immer hinten angesteckt und einfach nicht wahrgenommen und das will nicht wahrgenommen werden. Und da muss man einfach ganz ehrlich sagen, Dietmar Hopp ist einfach der Vater des Erfolges. Das ist ein absoluter Ehrenmann, einer der besten Menschen, die ich jemals getroffen habe in meinem Leben. Und von dem her, was da in Hoffenheim passiert ist, ist natürlich eigentlich alles dem Hopp zu verdanken. Und ich glaube, die Region dankt das auch.
Wer ist denn derjenige, der in St. Louis dahinter steht quasi, weil natürlich brauchst du in Hoffenheim, hast du den Dietmar Hopp gebraucht, der natürlich zum einen den Leuten, denen er vertraut, freie Hand gibt und sagt, macht ihr das? Ich weiß, ihr könnt das und ihr seid da die Besten in dem Bereich. Bitte baut den Verein so auf, dass wir in so und so vielen Jahren das und das erreicht haben. Wer ist das jetzt in St. Louis?
Ja, auch wieder sehr ähnlich, muss man sagen, wie in Hoffenheim. Wir haben ja auch eine Familie als die Eigentümer. Das ist die Family Taylor. Das ist der Eigentümer der Enterprise Autovermietung, die größte Autovermietung der Welt und der größte Autohändler der USA. Und diese Familie macht genau wie auch die Mob im Kraichgau halt sehr, sehr viel soziale Projekte hier im Umfeld. Also es werden da wirklich zig und hunderte von Millionen in Infrastruktur und nicht nur Sport, hauptsächlich auch soziale Projekte gesteckt. Und man sieht eben, und genau das ist der Ansatz, man sieht eben hier diesen Fußballverein viel größer als nur Fußball. Es steckt viel mehr dahinter. Es steckt dahinter, St. Louis ist eine Stadt, in der es in bestimmten Gegenden eine sehr hohe Kriminalität gibt. Es ist auch, gibt andere Teile, die extrem sicher sind, aber es gibt eben diese drei, vier problematischen Gegenden, wo einfach wirklich das ist nicht einfach zu leben und einfach auch nicht einfach aufzuwachsen. Und genau das ist der Ansatz, einfach Fußball dazu zu benutzen, eben diesen Kindern in dieser Gegend einen anderen Ansatz zu geben, eine andere Möglichkeit zu geben, den Sport dafür zu benutzen, auszubrechen aus diesem Teufelskreis und einfach für sich ein besseres Leben zu finden. Und darum arbeiten die jetzt schon fast 2 Jahre, bevor es wirklich losgeht, arbeiten wir jetzt schon dran, wirklich täglich in diesen nicht einfachen Gegenden einfach hart zu arbeiten, den Kindern dort und den Jugendlichen den Fußball schmackhaft zu machen, eine Art, ich sag's mal, Wohlfühlklima zu bieten, immer eine Rückzugsmöglichkeit. Und das ist, wo halt die Familie einfach dahinter steht. Also das ist eigentlich der Ansatz, Titel zu gewinnen, amerikanischer Meister zu werden, das sind alles wunderschöne Ziele, die man sich stecken kann. Aber hier zählt eigentlich das große Ganze.
Gut, der Leistungsanspruch natürlich einer Familie Taylor, die Nummer 1 in ihrem Bereich eben der Autovermietung geworden sind, wird aber ja schon sein, dass ihr dann oben mitmischt, oder?
Ja, man spielt ja nicht zum Spaß. Also man hat natürlich die Profimannschaft, wir haben da unsere 3 Ziele. Das eine Ziel war eben, die Community mit einzubinden, Fußball einfach dafür zu benutzen, Leuten ein besseres Leben zu geben. Aber der zweite Punkt ist, wir haben ein ganz klares Ziel, das haben wir auch so festgelegt und auch öffentlich kommuniziert. Wir wollen die beste Akademie, das beste Nachwuchssystem in Nordamerika aufbauen. Und man will natürlich auch eine schlagkräftige Truppe in der MLS haben, die in den Playoffs mitspielen wird und irgendwann, sag ich mal, langfristig auch vorne mitspielen kann. Aber es ist halt, wie man schon merkt, es ist natürlich, du kannst nicht Rom innerhalb von 24 Stunden aufbauen.
Soll ich damit anfangen, was hinten irgendwann sein soll und wo das Thema sein soll, ne? Wenn du nicht genau weißt, was im nächsten Monat ansteht, sondern immer nur in irgendwelchen Träumen lebst, ich glaube, dann verrennst du dich auch sehr, sehr schnell. Sag mal, wie viel ist denn der Plan jetzt eigener Nachwuchs dann? Vielleicht, wenn man jetzt eine Mannschaft sich in 4, 5 Jahren mal anguckt und wie viel auch vielleicht externe Neuzugänge? Also mit anderen Worten, können sich Spieler aus der Bundesliga, die hier zuhören, oder aus der zweiten Liga oder aus anderen, ja, keine Ahnung, ne, Nachwuchsbereichen, können die sich bei dir bewerben?
Ja, ich glaube, Philosophie, glaube ich, steht da ja für sich selbst. Wenn man sich meine Spielerzeit anschaut, da ist natürlich schon auch ein gewisser internationaler Ansatz mit dabei. Also wir werden sehr stark auf das Akademiesystem gehen, auf unseren eigenen Nachwuchs, das ist klar. Wir wollen auch schon 2023 mindestens 2, 3 Spieler, lokale Spieler, Homegrown Players wird es hier genannt, in unserer Akademie, die ja dann eben hochrutschen im Profibereich und 2023, wenn es losgeht, auch hier mit dabei sind. Aber dass wir natürlich auch international uns verstärken werden, dass wir aufgrund meiner Herkunft auch Spieler aus der Bundesliga oder aus Deutschland oder vor allem auch aus Europa holen werden, das ist klar. Nur muss ich auch sagen, die MLS steht ja immer noch so, ist jetzt noch nicht so populär in Deutschland, obwohl natürlich die Liga hier wächst ohne Ende, auch mit Hinblick auf die Weltmeisterschaft 2026, die hier stattfindet. Man muss halt sagen, St. Louis ist keine Ecke, wo sich ein Wayne Rooney oder eben Messi, der jetzt vor kurzem mal über die MLS gesprochen hat, oder auch ein Zlatan, die würden auch hier nicht herpassen und würden sich ja nicht rufen.
Wofür ist das eine, aber ob sie da herpassen, ist das andere, ne? Und da sehe ich jetzt schon Kopfschüttelt. Wir sehen uns hier ja im Video, muss man nochmal dazu sagen. Also,
Ja, man muss da einfach ganz klar sagen, wir sind hier im Mittleren Westen und diese Midwest-Mentality ist halt sehr bodenständig, hardworking. Also das ist einfach hier, sage ich mal, eine ganz normale Stadt, wo die Leute einfach Sport genießen. Und so muss man, glaube ich, auch hier die ausländischen Spieler reinholen. Ich will Spieler holen, die noch hungrig sind, die nicht schon 3-mal die Champions League gewonnen haben und mir erzählen, ich will noch ein Jahr in Amerika dranhängen für den Lifestyle. Da könnte ich schon kotzen, wenn ich das höre, wenn jemand sagt, Lifestyle, ich spiele Fußball zum Lifestyle. Da habe ich eine komplett andere Einstellung. Wenn du hier nach St. Louis kommst, dann willst du was gewinnen.
Ja, dass deine Marketingtruppe gemacht hat, als es losging für dich in St. Louis. Also das ist ja nun auch Lifestyle und dicke Hose, cooles Autos.
Ja gut, das hat aber jetzt nicht unbedingt damit was zu tun, wie wir Fußball spielen. Das ist halt, das ist ja auch nicht ein, also man muss ja dazu sagen, ich bin ja mit meiner Charity Global United auch sehr stark im Umweltschutz unterwegs. Und wenn man da dieses dicke, sehr farbige Auto gesehen hat.
Elektroauto kommt jetzt, oder was?
Ja, ist ja nicht so, dass ich mit denen den ganzen Tag rumgefahren bin, sondern das war ein MLS-Auto, wo halt in diesen Farben gebrandet wurde. Aber also ich stehe hier, glaube ich, auch ganz klar für Bodenständigkeit und Zielstrebigkeit und diese Tugenden wollen wir auch hier reinbringen. Und genauso wird das auch in der Wahl des Trainers sein und wird das in der Wahl der Spieler sein. Also wir haben uns hier vorgenommen, ein sehr einheitliches Spielphilosophie, eine DNA zu kreieren, wo unsere Jugendmannschaften und auch der Profibereich sehr ähnlich Fußball spielen wird. Und das heißt, wir werden uns halt die Spieler und auch die Trainer so zusammenholen, dass sie halt genau in dieses Konstrukt passt und nicht umgekehrt.
Ja, das klingt nach hehren Zielen, aber auch nach einer sehr konkreten Vorstellung und auf jeden Fall für jeden, der irgendwie im Fußball, glaube ich, beteiligt ist, nach einem total spannenden und interessanten Projekt. Kannst du noch sagen, was oder wann es bei dir genau eben Klick gemacht hat, als du merktest, hey, USA, St. Louis, die Nummer da, das will ich, das wollen wir machen?
Ja, also da muss ich, glaube ich, ein bisschen ausholen, weil ich hatte nachdem, dass ich bekannt gegeben habe, dass ich in Düsseldorf meinen Vertrag auflösen möchte und werde, hatte ich direkt zwei Anfragen aus den USA von bereits bestehenden Vereinen und für mich war das eigentlich überhaupt gar keine Option. Also ich habe damals gesagt im März, April, ich werde auf keinen Fall in die MLS wechseln, so weit bin ich noch nicht. Hatte eben dann Möglichkeiten aus Italien, Spanien und natürlich auch aus England und das war eigentlich das, auf was ich mich fokussiert hatte. Aber wie gesagt, MLS, da meinte ich bestehende Vereine mit einem bereits bestehenden Konstrukt. Damit konnte ich mich nicht anfreunden. Ja, und dann kam eben St. Louis und es wurde halt gesagt, hey, wir bauen hier was, wir wollen hier was Tolles aufbauen, aber wir bauen hier wirklich von Null auf. Wir haben alle Möglichkeiten, wir geben dir alle Spielsachen, die du brauchst, setz das um und dann die ersten Gespräche mit den Eigentümern sind eben dann auch.
Hast du einen Berater oder eine Agentur, mit der du zusammenarbeitest?
Ich wurde da wirklich aus dem Blauen von der Familie kontaktiert und habe mir das erstmal angehört und habe mich natürlich auch ein bisschen schlau gemacht, haben uns dann einmal auf ein zweites Gespräch, auch so wie jetzt über Zoom, damals eben verabredet und haben dann so mal einfach Gedanken ausgetauscht und dann war es bei mir so, ich muss dazu sagen, ich war mir eigentlich mit einem englischen Verein, den ich jetzt nicht namentlich nennen möchte, war ich mir eigentlich...
Ich kann ja mal Newcastle einwerfen und jetzt kann ich sagen, ob du nix, ne, du lachst, das kann ich den sagen.
Ich möchte jetzt nicht bestätigen, aber auf alle Fälle war ich mir mit einem Verein in England einig und wir haben ja auch mit einem Verein in der Türkei, mit einem großen Verein einig gewesen, also das waren die zwei Sachen, wo eigentlich klar war, dann kam noch ein Italiener in den Hub mit rein und dann war es wirklich so, dass ich eigentlich vom Kopf her nicht mehr wusste, was soll ich eigentlich machen, weil alle drei Vereine, sehr interessant, wenn ein Champions-League-Verein und die anderen zwei große Traditionsvereine und genau in diesem Zeitraum, wo einfach viele Gedanken da waren, kam eben dann St. Louis mit diesem für mich dem spannendsten Projekt momentan im Weltfußball, weil es gibt ja oft, dass irgendein Investor um die Ecke kommt und sagt, ja, lass uns mal einen tollen Verein aufbauen, aber langfristig nachhaltig ist das ja nicht aufgebaut. Das ist ja meistens viel heiße Luft und zum Schluss nach drei Jahren ist das wieder vorbei. Aber das Projekt hier steht halt auf so stabilen Beinen durch die Familie, durch die Kultur hier und auch durch die Begeisterung in der Stadt, dass das einfach irgendwann gesagt hat, hey, das finde ich einfach wahnsinnig spannend, auch da meine Ideen und reinzubringen. Nicht nur die Ideen aus Hoffenheim, sondern was ich in den letzten 30 Jahren im Fußball erlebt habe. Und da hat es einfach, glaube ich, auch von der Chemie mit den Eigentümern gestimmt. Und es war dann, aber ich muss zugeben, es war dann trotzdem keine einfache Entscheidung zu sagen, ich habe wirklich hart in Hoffenheim gearbeitet, irgendwann in der Bundesliga als Sportvorstand zu sein. Und dann sage ich, okay, jetzt gehe ich in die USA und in eine Liga, die in Europa momentan noch nicht wirklich viele Leute interessiert, dann ist das schon eine Grundsatzentscheidung vom Fußball, die in die Welt schaut, in eine Liga zu gehen, die noch nicht so 100% den Status erreicht hat, den sie erreichen wird und erreichen kann.
Mhm. Gut, nun ist natürlich Arbeiten in den Staaten heute, 2021, was anderes, als es vielleicht vor 20 Jahren gewesen wäre, weil du siehst, wir beide drücken auch auf den Knopf und können Gespräch quasi in Echtzeit führen, ne? Auch durch Medien wie Twitter, egal was in Social Media, ne? Man hat schon eine Nähe, man kann auch das, was man da, also man bleibt auch Thema ja durchaus.
Es hat einfach, glaube ich, dieses, das gesamte Projekt, wenn man es zusammenfasst, also wirklich, wirklich alles. Was kann man erreichen? Was sind die Hintergründe? Wieso macht man das? Wo will man hin? Und auch vor allem mit diesem Aufbau einfach eine Akademie von null zu strukturieren. Eben dann gab es das Gespräch, bevor ich unterschrieben habe, mit Bernhard Peters, sage ich, hey, wie sieht das aus? Langer, kannst du dir das vorstellen? Und dann haben wir uns da einfach mal länger ausgetauscht und ich habe das Gefühl gekriegt, dass genau dieses, die Gänsehaut, wie du sagst, genau das auch bei Bernhard der Fall war. Und als ich das Gefühl hatte, dass ich ihn wahrscheinlich überzeugen kann, hier mitzuwirken, dann war es für mich, glaube ich, der Zeitpunkt, wo ich dann gesagt habe, okay, dann lass uns wirklich diesen Schritt auch mit der Familie über den Teich gehen und einfach da mal, ich sag mal, meine Ideen ausleben. Viele Ideen, die ich bei meinem letzten Verein nicht ausleben konnte und ausleben durfte, aufgrund der Struktur, hier einfach mal umsetzen kann.
Das war ja schon, auch wieder von außen betrachtet, ein relativ heftiges Ende eigentlich, wie das in Düsseldorf dann auslief, weil allein dadurch, dass ja eben dein Vertrag dann zu Ende Mai, glaube ich, beendet wurde oder du gekündigt hattest zu Ende Mai, aufgrund der Pandemie aber sich die Saison halt verschoben hat, warst du dann am letzten Spieltag, als ja im Grunde deine Mannschaft, der Trainer, den du geholt hast, ne, als es plötzlich zum Abstieg kam, warst du gar nicht mehr so wirklich dabei, ne? Oder konntest nicht mehr dabei sein?
Als ich am 31. Mai mein letztes Spiel hatte und da waren wir noch auf Platz 16 und ich war mir hundertprozentig sicher, dass wir entweder 15. werden oder über die Relegation in der Liga bleiben werden. Also für mich gab es da nie einen Zweifel. Und es war dann schon einfach ein komisches Gefühl. Also mir tat das furchtbar weh, weil ich wäre dann, wenn es wirklich zum Abstieg gekommen wäre, dann wäre ich auch da wirklich gerne mit dabei gewesen, weil es ja auch meine Mannschaft war und auch mein Verein war, mit dem ich immer noch, sag mal, zu Großteilen ein sehr gutes Verhältnis habe. Zu anderen, sagen wir es mal, Schwingungen im Club eher das Gegenteil, weil man, glaube ich, schon auch gewisse Linien ziehen muss und da einige Sachen passiert sind, die so nicht akzeptabel sind oder so nicht zu akzeptieren sind. Trotzdem war das, glaube ich, mit dem Zeitpunkt, auch mit der Berufsbeteiligung des Vorstands, der abberufen werden muss, dass dann nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Also alles extrem kompliziert aufgrund der Pandemie. Und ich habe mich eben im Februar damals entschieden, zum 31. Mai eben aufzulösen, auch weil ich einfach den Verein da nicht mehr länger auf der Tasche liegen wollte. Die Fortuna war in der Bundesliga kein Verein und da ist auch jetzt noch kein Verein, die Geld zu verschenken hat, auch vor allem jetzt in der Pandemiezeit. Und ich glaube, ich konnte da auch meinen Beitrag dazu bringen, dass da auch ein bisschen Geld eingespart wurde.
Wenn wir gerne mal eine Mannschaft in der Bundesliga, die Geld zu verschenken haben. Ich bin gespannt.
Ja, und das war halt eben der Punkt, was halt dann einfach eine ganz seltsame Entwicklung aufgrund der Pandemie war. Aber da
warst du, als die Fortuna abgestiegen ist?
Ja, das ist noch trauriger. Also ich habe das Spiel für die DFL auf Englisch kommentiert in Köln und ich war mir zu 99% sicher, dass A, dass Bremen gegen Köln nicht gewinnt und dass die Fortuna mindestens einen Punkt holt. Und dann stand ich da einfach wirklich, also ich war dann während des Spiels, während des Kommentierens schon so böse und so sauer, dass, glaube ich, auch der Co-Kommentator vorne still war an dem Tag wirklich schlecht, weil ich einfach das nicht mehr verkraften konnte und bin dann noch 6 Stunden mit dem Auto nach Bayern gefahren und da habe ich, glaube ich, in diesen 5,5, 6 Stunden, glaube ich, die Hälfte davon immer wieder geheult, weil mir das einfach furchtbar wehtat. Da war mir niemand telefoniert, weil ich einfach nichts hören wollte und Ja, das war schade, weil ich denke, dass die Fortuna gut genug war, letzte Saison auf jeden Fall in der Liga zu bleiben. Und da du mir gerade die Werder Bremen-Tasse gezeigt hast, über die ganze Saison gesehen, sage ich dir ganz ehrlich, hätte die Fortuna gegen Heidenheim die Relegation gewinnen müssen und nicht Werder. Aber so ist halt der Fußball. Man hat 3-4 nicht vergeben. Das ist halt so. Die Bremer haben die Matchbälle gemacht und die Fortuna hat da leider ein paar Chancen da liegen lassen. Und das kann man eh nicht mehr ändern. Aber wie gesagt, das ist jetzt alles in der Vergangenheit.
Wirklich zu erklären war da am letzten Spieltag. Ne? Also das war ja wirklich der Inbegriff von irgendwie, ja, fast sich schon aufgegeben haben. Also das war schon echt dubios. Aber die Geschichten sind es halt, ne? Von denen hast du so manche erlebt. Dass du natürlich an dem letzten Spieltag dann da im Job bist bei der DFL und das dann so mitbekommst. Vielleicht warst du auch gerade ein richtig guter Co-Kommentator, weil das war natürlich Authentizität pur, die vielen Leute im Ausland dann, auf Englisch ist das nicht immer, ne? Bei der DFL. Ich glaube, da sind ja einige dabei, die das machen. Machst du das jetzt nach wie vor auch weiter?
Wenn ich in Deutschland bin, dann mache ich das noch. Ich kann es auch ab und zu von Amerika aus machen, theoretisch. Gibt ja, weil momentan aufgrund der Pandemie halt viele der englischsprachigen Hauptkommentatoren halt nicht immer reinfliegen können. Ich mache ab und zu mal was hier, auch für die ESPN jetzt, für die Bundesliga. Aber ja, ich habe da wirklich sehr, sehr gute Kollegen wie Patrick Womoyela, Thomas Breuch, Steffen Freund, Thorsten Stuckmann, Janik Gold, da haben wir da wirklich eine gute Gruppe von ehemaligen Profis, die da auf Englisch ihre Meinung einbringen. Und das macht immer noch Riesenspaß.
Ja, auch die Kommentatoren an sich, ne? Zum großen Teil ja auch Native Englisch.
Alles Native Speaker, also alles Engländer und auch ein paar Engländer, die eben in Amerika wohnen. Gibt es ja den sehr bekannten Derek Ray, den Schotten, der viel in England gemacht hat. Der sitzt jetzt halt in Amerika und macht halt viel für ESPN und Fox. Und fliegt halt in der Vergangenheit, ist er auch immer wieder mal einen Monat nach Europa geflogen, hat viel Premier League gemacht, viel Bundesliga gemacht. Also das ist ein ganz interessantes System mit diesen Native English Speakers. Das ist auch ein ganz anderer Stil des Spielkommentierens.
Finde ich fast schade, dass man das in Deutschland nicht so mitkriegt, ne? Weil das ist ja wirklich, jetzt haben wir Gänsehaut eben schon mal gehabt als Begriff, aber ich finde, das ist so gut. Vereine verwenden das ja auch häufiger, wenn sie jetzt so Marketing-Clips machen, um den englischen Kommentar mal im Hintergrund einzuspielen, weil es einfach, ja, hochgradig, finde ich, emotional ist, ne? Das ist echt gutes Thema. Das aber nur am Rande. Guckst du die Bundesliga? Also du verfolgst die Bundesliga natürlich auch jetzt nach wie vor. Und
ich schaue mir hier ist ja mit der Zeitumstellung ganz gut. Wenn ich um 8.30 Uhr vom Fernseher sitze an einem Samstag, an einem Sonntag, dann sehe ich die 15.30 Spiele. Also das ist perfekt. Die Freitagsspiele verpasse ich meistens, aber Samstag und Sonntag schaue ich mir auf jeden Fall immer an, weil es halt immer noch sehr früh ist. Und bevor ich halt dann selber losziehe und die Spiele hier anschaue. Ich habe mir auch lustigerweise bisher jedes einzelne Fortuna-Spiel außer eins angeschaut. Ich glaube, das bin ich auch Uwe Rösler noch schuldig, dass ich ihn da weiterhin unterstütze und auch viele meiner Spieler, die noch bei der Fortuna sind. Also da bin ich immer noch im Hintergrund, fiebere ich danach genauso mit wie vor 6 Monaten.
Stehen ja auch ganz gut da, die Fortuna jetzt, ne? Also ist ja irgendwie. Gab ja mal Zeiten, wo dann auch wieder natürlich, wie es immer so ist, wenn mal 2, 3, 4 Spiele in eine andere Richtung laufen, auch über Uwe Rösler diskutiert wurde, wo es dann hieß, Mensch, ist der Alofs jetzt, ne? Wie sehr steht er zu ihm oder nicht? Als neuer Sportverantwortlicher da, oder nicht nur, ja, Gesamtverantwortlicher ja im Grunde. Glaubst du, dass die das schaffen können? Ja.
Also ich muss dazu sagen, wenn man über die Fortuna spricht, muss man sagen, ich glaube, dass da viele Sachen in die letzten Monate auch wirklich super gut in die richtige Richtung gemacht worden sind. Ich glaube, mit Borgerding Fuchs hat man wirklich ein sehr gutes, junges, effektives Gespann jetzt vorne dran im Aufsichtsrat. Wirklich zwei junge Kerle, die wahnsinnig motiviert sind, die aus dem mit Hintergrund Fanbereich kommen, die einfach da tiefstens drin sind und die einfach wirklich nur das Beste für den Verein wollen. Dann hat man mit Klaus Allofs, glaube ich, jetzt die beste Entscheidung getroffen, die es gibt. Das ist eine totale Identifikationsfigur. Genau das hat, glaube ich, der Fortuna gefehlt, Klaus Allofs da zurückzuholen und einfach jetzt da auch die Entscheidungen zu treffen. Wie gesagt, Klaus war ja nicht direkt mein Nachfolger, da war ja noch jemand dazwischen. Und ich glaube, dass Allofs das jetzt einfach in die richtige Richtung lenken wird. Davon bin ich überzeugt. Und ja, nochmal zurückzukommen, es ist halt Also mit Uwe Rösler, man muss, glaube ich, nochmal den Ball flach halten und mal ehrlich sein. Man steigt ab. Wie viele Mannschaften haben sich schon sehr, sehr schwer getan in der zweiten Liga, wie letztes Jahr Nürnberg und so weiter. Brutal schwer. Also sofort wieder aufzusteigen, ist gar nicht mal einfach. Da kann man mal gerne mal Hamburg telefonieren, die jedes Jahr sehr viel Geld ausgeben und immer wieder Probleme haben. Und dass dann genau dieser Schnitt gemacht wird und einfach gesagt wird, okay, wir lassen jetzt absichtlich viele Verträge auslaufen, man macht einen Neuanfang, man behält die Gesichter, die Pfeiler und baut drum was Neues auf. Das war eine perfekte Möglichkeit. Und dann braucht ein Trainer auch ein gewisses Vertrauen und eine gewisse Zeit, das hinzukriegen. Und ich glaube, genau diese Geduld, die es dann in der Vereinsführung gab, vor allem bei Thomas Röttgermann und bei Klaus Allofs, jetzt da nicht irgendwie nervös zu werden und um Rösel in Ruhe arbeiten zu lassen, das zahlt sich jetzt langsam aus. Und ich denke, dass der Kader der Fortuna gut genug ist, auch vorne dran zu bleiben und vielleicht auch aufzusteigen. Aber dass das nicht sofort alles rund läuft und man jedes Spiel 5-0 gewinnt, das ist genau das Problem im Umfeld der Traditionsvereine. Das ist ein
Realismus. Ja, ich meine, jetzt geht gerade die Hinrunde zu Ende, ne? Und du bist absolut auf Tuchfühlung da, als, ich weiß gar nicht, ich glaube, Dritter im Moment. Sag mal, würdest du dir die Konsequenz, die du lebst, das ist so, also wenn du von irgendwas nicht überzeugt bist oder zumindest, sage ich mal, wie kann man sagen, kein Weg Richtung grüner Zweig führt, vielleicht auch in der Zusammenarbeit mit anderen Personen. Würdest du dir diese Konsequenz auch von anderen im Business häufiger wünschen? Oder ist das, was dich vielleicht stört, so ein bisschen
Es ist gut, konsequent zu sein, aber ich glaube, es ist auch wichtig, da spielen halt heutzutage einfach die Medien eine zu große Rolle, weil einfach Informationen und Entscheidungen einfach komplett in eine falsche Richtung medial gelenkt teilweise werden und das ist wirklich nicht gut.
Gelenkt werden sollen von jemandem, der was durch...
Teilweise auch sollen, das ist immer schwer zu beurteilen, aber das ist natürlich auch viel Spiel dahinter, das ist klar. Nur bei mir konsequent muss ich sagen, also ich glaube, mir ging es da eher um das große Ganze und vor allem um bestimmte Sachen und um bestimmte Regeln, Grundregeln, die ich nicht dulden kann für mich selbst. Und wenn es um meine Familie geht, ich habe kein Problem damit, dass mich irgendein Ahnungsloser als Idiot bezeichnet oder sonst was. Damit, glaube ich, damit musst du leben im Geschäft, kannst du leben. Vor allem, wenn du weißt, dass dir jemand gegenüber sitzt oder dir gegenüber meistens ja schreibt, weil wenn dir jemand gegenüber sitzt, traut sich sowieso niemand was zu sagen. Das ist ja eher, dass halt ein paar, sag ich mal, geistig Verwirrte einfach in die Tastaturen klopfen und Leute beschimpfen und Leute bedrohen. Wenn es aber dann Richtung Familie geht und Richtung Frau geht und Richtung Tochter geht und irgendwelche Menschen mit Kapuzen meinen, sie müssen Leute abends erschrecken und bedrohen, dann ist, glaube ich, der Punkt erreicht, wo man dann sagt, okay, wie gesagt, ich gehe auf das Thema auch nicht mehr zu stark ein. Irgendwann, wenn man in 5 Jahren ein bisschen Gras drüber gewachsen ist, dann kann man sich über sowas nochmal unterhalten. Aber viele Sachen, die dort passiert sind, habe ich eigentlich nie groß angesprochen. Die Verantwortlichen im Verein wissen das. Darum haben wir uns da, glaube ich, auch haben wir auch einen Weg gefunden, der für alle sehr gut war. Und wir haben auch immer noch ein sehr, sehr, sehr gutes, enges Verhältnis. Das wird sich auch nicht ändern. Aber was da bei manchen Traditionsvereinen im Umfeld passiert, im Hintergrund passiert, oder ich nenne es mal im Untergrund passiert, ist halt einfach asozial. Und da habe ich keinen Bock drauf.
So, und das ist wahrscheinlich das, was ich mit Konsequenz eben meinte. Also wir können um Himmels Willen nicht deine ganze Karriere besprechen. Dafür brauchen wir, glaube ich, eine eigene Podcast-Serie. Sicherlich dann auch mit einigen True-Crime-Elementen drin, würde ich sagen, die sich auf allen Kontinenten des Planeten, auf denen du ja gespielt hast, abgespielt haben. Aber es fällt eben auf, und daher kam ich jetzt auf dieses Stichwort Konsequenz, dass du schon ja sehr früh oder von Anfang an im Grunde deine eigenen Ideen und Vorstellungen hattest und die dann auch umgesetzt hast mit 2021 von deinem Heimatverein im Das ist tiefes Bayern, Kötzing, ja schon, nach Malaysia. Ja. statt zu den Bayern zu wechseln, zumindest hatte ich das mal aufgeschnappt, dass die damals dich in die U21 oder Amateure waren, das damals holen wollten. Du hast ja für viele, die dich jetzt als Spieler eben nicht mehr so kannten, weil sie jüngere Generation sind, hast ja viele U-Nationalmannschaften eben auch gespielt. Warst schon eins der Top-Torhüter-Talente. Dann den Schritt in eine ganz andere Welt. Wunderst du dich manchmal selbst im Rückblick oder kannst du dir das mit deinem eigenen Charakter erklären?
Ja, da muss man, glaube ich, auch, das ist natürlich schon eine komische Geschichte, wenn man da nicht den Hintergrund so ein bisschen weiß, dann klingt das halt einfach ein bisschen verrückt und ich nenne es mal ein bisschen wild. Also bei mir war das so, wie gesagt, ich habe alle Jugendnationalmannschaften gespielt, war eben dann immer, hatte in dem Alter 17, 18, 19 wahrscheinlich etwas zu viel Selbstbewusstsein. Heutzutage gibt man ja auch jüngeren Torhütern mal die Möglichkeit, sofort im Profibereich durchzustarten. Zu meiner Zeit war es eher so, eine Nummer 1 ist älter, eine Nummer 2 ist auch ein bisschen älter und eine Nummer 3, die bei den Amateuren damals hieß es noch, U23 trainiert, den bauen wir langsam auf. Das war halt für mich als wirklich ein ungeduldigen, langhaarigen, vielleicht zu selbstbewussten jungen Torhüter einfach ein Unding. Damit konnte ich nicht leben. Und für mich war es ja immer eine absolute Farce, auf der Bank zu sitzen oder sonst was. Das ging ja gar nicht. Und ich hatte eben damals wirklich 6, 7 Angebote von Bundesliga-Vereinen in Bochum, Nürnberg und so weiter, eben im Amateurbereich, also in der U23 zu spielen. Mich hat halt das war damals dieses schöne Wort, ich glaube, das gibt's gar nicht mehr, dieses Vertragsamateur-Wort.
Ja.
Und dieses Wort Vertragsamateur, das hat mich bis zum heutigen Tag, kitzelt mich das immer noch, weil ein Vertragsamateur, ich wollte einen Profi vertrauen, keinen Vertragsamateur. Und das war für mich ein Ding, egal ob das Bayern gewesen wäre oder ein anderer Verein, wollte ich nicht machen. Da muss man aber auch bei Bayern, muss man aber auch die Kirche im Dorf lassen. Das wäre auch ein reiner Vertrag gewesen für die Amateure damals noch eben in der Bayernliga. Also da gab es ja noch keine dritte Liga und keine Regionalliga. Also ich merke es gerade, ich bin ja schon uralt inzwischen. Also war das ja ein ganz anderes Setup als heute mit Regionalliga und dritter Liga und so weiter. Also da gab es ja, ich weiß nicht, wie viele Oberligen. Da war ja die dritte Liga, glaube ich, in 15 oder in 12 Ligen gesplittet. Also ganz ein anderes Ding. Und ich wollte einfach nicht gegen meinen alten Verein spielen. Also das war ja damals auch eben ich habe mit 17 dritte Liga gespielt. Das wäre für mich ein Albtraum gewesen, da zurückzukommen und mit Nürnberger Amateure oder Bayern Amateure, spielst dann gegen deine eigenen Spezies und die gewinnen auch noch. Ach, also da war ich sehr, sehr, sehr stur und seltsam eingestellt. Und habe da auch, glaube ich, diese ganzen Konsequenzen, die das mal mit sich trägt, gar nicht wahrgenommen. Und habe dann irgendwann mal so als Sturkopf gesagt, mir ist das scheißegal, der erste Profivertrag, der mir angeboten wird, den nehme ich. Und dann kam ausgerechnet ein Verein aus Malaysia um die Ecke.
Der Fokus in Malaysia ein größerer war, um dich für weitere Profiaufgaben zu empfehlen, vielleicht auch im Europäischen. Oder, ja gut, aber du begründest es. Du wolltest den Profi. Es muss sich rumgesprochen haben. Zumindest hast du dann, glaube ich, 7, 8 Monate oder so. Glaube ich, weiß gar nicht, ist es in der Nähe von Kuala Lumpur? Oder?
Nee, ich war in Penang, das ist eher eine Insel oben ein bisschen nördlicher, eigentlich auch ein Urlaubsort. Und das war halt dann eben, das Schlimme war ja an der ganzen Geschichte, dass mich halt dann eben die Engländer gefunden haben und ich dann nach England gewechselt bin und dann genau in so einer U23, genau in so einer praktisch zweiten Mannschaft gespielt habe, bei Wimbledon und bei Nottingham. Also eigentlich wäre es dann aufs Gleiche rausgekommen. Aber zumindest hatte ich halt dann in England auch einen Profivertrag. Aber die Spielstätten, da an einem Dienstagabend vor 800 Zuschauern gegen Newcastle zu spielen mit Wimbledon oder gegen Crystal Palace, war halt im Endeffekt genauso. Damals war es halt eben, da gibt es halt diese Reserverunde, wo du halt nur gegen andere Reservemannschaften spielst. Und das ist halt, sag ich mal, so ein grauer Novemberabend, im Nebel vor 250 oder 300 Zuschauern, ist jetzt auch nicht unbedingt der ganz große Jackpot.
Muss man aber auch gemacht haben, um andere Dinge schätzen zu wissen, finde ich. Und um auch mal, ja, ne, der Fußball, der ist nicht nur shiny, shiny Champions League-Hymne, der ist halt eben genau, finde ich, auch 250 Leute und Nebel und das Blutlicht kommt gar nicht durch. Sag mal, also genau, England, ich habe nur mal ein paar Länder, ne? Südafrika, Kanada, Meister in Finnland, dann irgendwann auch Deutschland mit Wacker Burghausen, Singapur, dort mal gut 100 Tage im Gefängnis wegen angeblicher Wettmanipulation. Du hättest auffallend gut gehalten, hieß es unter anderem im Urteil. Ja,
weil ich habe ganz normal gehalten. Das ist das alles Schlimme dran.
An diesen 3 Spielen, die da unter die Lupe geraten sind, habt ihr 2 gewonnen?
Wir haben als Tabellenführer gegen den 11. zu Hause 2-0 gewonnen, gegen den 14. zu Hause 2-1 gewonnen, also alles normal. Und gegen den Tabellendritten zu Hause 2-2, da habe ich sogar einen Elfmeter gehalten und war Man of the Match. Also kompletter Humbug. Also alleine das ist ja schon eine Frechheit.
Ein großer lokaler Buchmacher, der hat dich dann irgendwie, ne? Oder der hat gegen dich ausgesagt oder.
Genau, da ging es ja gar nicht darum, dass ich Spiele manipuliert hätte, sondern dass ich einfach dem Buchmacher halt gesagt hätte, wir gewinnen. Und er hätte halt was auf diese Siege gewettet. Aber selbst das war ja nicht der Fall, konnte auch nie bewiesen werden, weil einfach alles an den Haaren hergezogen war. Ich war da halt ein Bauernopfer. Das kommt halt vor in diesen Ländern, dass der Fußball dort einfach dreckig ist. Das wusste ich, das wissen alle, dass einfach dort viel gewettet wird und auch viel teilweise geschoben wird, das ist auch klar. Aber das ist dann eher von den lokalen Gruppen gezogen, den Ausländer wollen die da eigentlich gar nicht involviert haben. Das ist dann viel zu gefährlich. Und ich hatte halt damals schon meine ersten Fernsehsachen und war da auch relativ populär. Und dann war das natürlich für die Medien, aber auch für diese Korruptionseinheit halt ein gefundenes Fressen, da mich mal schön zu teeren und zu federn, ist dann auch passiert. Und ich muss dazu sagen, das war halt schon eine extrem harte Zeit, eine Zeit, die mich geprägt hat, die mich auch extrem verändert hat. Ich war halt damals auch so ein richtiges kleines Arschloch, auf gut Deutsch gesagt, so ein richtiger Fußballkopf, der halt nur an Autos, an teure Schuhe und an Mädels gedacht hat. Also sowas anderes. Ich habe einfach von Samstag auf Samstag gedacht und alles andere war mir ehrlich gesagt komplett egal, weil ich halt einfach in diese Fußballblase reingezaugt worden bin. Und du magst halt dann irgendwann, magst du halt genau das, was die anderen machen, was du halt siehst. Und wenn sich halt da irgendeiner neue Schuhe holt für $1,000, dann ziehst du halt nach, weil du denkst, das ist cool, obwohl es eigentlich gar nicht so cool ist.
Kein Problem, das ausgestorben ist, glaube ich, ne? Also das gibt es weit verbreitet heute nach wie vor, ne? Also
ich denke, dass du das jetzt mehr wahrnimmst aufgrund der Social Media Kanäle, aufgrund Instagram und Twitter und Facebook, weil du kannst ja jetzt alles wieder zur Schau gestellt. Es war aber früher auch nicht anders. Nur wurde es halt früher eben nicht gesehen. Heutzutage, wenn ein Spieler abends mal weg ist und irgendwas macht, was er nicht machen soll, dann ist es halt sofort auf 4 verschiedenen Plattformen, weil irgendjemand mit dem Handy ein Foto gemacht hat. Zu meiner Zeit gab es ja noch keine Foto-Handys und wenn es eins gab, dann war die Auflösung so schlecht, da hättest du auch Bill Clinton sein können.
Also wer da grundsätzlich mal eintauchen will in die Geschichten, die wir jetzt gerade ganz kurz wirklich angeschnitten haben und auch die ganzen Länder, die gefallen sind. Es gibt ein Buch, das ist zwar schon ein paar Jahre alt, aber da steht eine Menge drin. Unhaltbar, meine Abenteuer als Welttorhüter. Und im Englischen gibt's noch, das musst du mir jetzt einmal sagen, The Unstoppable Keeper. Ist das quasi das deutsche Buch übersetzt oder?
Jein. Also das deutsche Buch kam ja 2010 raus, pünktlich zur WM. Und mich haben damals eben 2013 die Engländer kontaktiert, ob wir das neu auflegen wollen. Das heißt, wir haben alles erstmal übersetzt, was passiert war im deutschen Buch, haben dann aber bestimmte Teile abgeändert, sage ich mal, aufs englische Ohr. Also ich habe dann keine Bundesliga-Beispiele genannt, sondern halt eher Beispiele aus der Premier League. Und wir haben halt dann von 2010 bis 2014 dann nochmal 2 Kapitel drangehängt. Also ist es zum Schluss ein komplett anderes Buch, aber der erste Teil ist natürlich sehr, sehr ähnlich. Ich finde das Englische sogar noch ein bisschen besser, weil es einfach aktueller ist. Aber das Deutsche war auch, also auch mit meinem Co-Autor damals, Christian Putsch, der auch viel in Afrika unterwegs ist. Wir kennen uns halt schon seit sehr vielen Jahren und hat das halt einfach gut umgesetzt. Also das ist kein typisches Fußballbuch in beiden Sprachen. Das ist eher eine Mischung. Ich würde eher sagen, das ist ein sehr kulturelles Reisebuch, wo man andere Kulturen kennenlernt, wo Fußball einfach der Antrieb ist. Aber es ist ganz anders, als jetzt eine Biografie zu lesen von irgendeinem Nationalspieler, der sagt, dann wurde ich 3-mal deutscher Meister, hatte mein 15. Länderspiel und habe dann endlich die Champions League gewonnen. Bei mir geht es da eher um ganz andere Sachen.
Lass uns mal versuchen, 3 Tipps vielleicht, möglicherweise für Spieler, Profis, die auch mal raus wollen, vielleicht das im Kopf haben, die auch immer mal so, Mensch, vielleicht noch mal einen ganz anderen Schritt zu machen, sich aber nicht trauen. Welche Länder bieten sich vielleicht an oder was waren noch besondere Erfahrungen, die du vielleicht, wo du sagst, so Mensch, ne, nimm den Mut zusammen und ne, überm Tellerrand ist es, das hatten wir vorhin schon mal überm Tellerrand, aber kann es auch total spannend sein und mal raus aus der Komfortzone. Also gibt es da eine Motivation oder spezielle Hinweise, die du vielleicht geben kannst?
Ja, man muss sagen, es ist ja jetzt alles viel einfacher. Zu meiner Zeit, ich war ja wirklich ein Pionier, als ich damals eben da in Malaysia rumgeturnt bin, da wusste ja fast niemand, wo Malaysia ist, überspitzt gesagt. Also da war ja alles noch ganz anders. Der Fußball ist ja viel globaler geworden, viel näher zusammengerückt, auch hier aufgrund der Social Media und aller Kanäle. Darum sage ich, es ist, ich glaube, sich als Spieler im Ausland weiterzuentwickeln, ist immer eine tolle Geschichte. Aber man lernt auch als Mensch sehr viel dazu. Also man, zum Beispiel meine Tochter ging auf, ich habe auf 6 Kontinenten Profifußball gespielt, meine Tochter ging auf 5 Kontinenten zur Schule. Glaube ich auch Weltrekord. Und da muss man sagen, da lernt man einfach sehr, sehr viel, weil wenn man jetzt, ich sag mal, in den USA ist und fährt in den Urlaub, dann ist man da 2 Wochen und ist im Hotel. Das ist ganz was anderes, wenn man wo lebt, wenn man mit den lokalen Leuten täglich arbeitet, sich täglich austauscht. Also ganz was anderes. Da muss ich sagen, ich kann es nur jedem empfehlen und du kannst im Ausland wirklich guten Fußball spielen, du kannst im Ausland auch genug Geld verdienen, um ein vernünftiges, gutes Leben zu führen. Ich würde immer sagen, die Länder, die ich wirklich empfehlen kann, ist einfach die Richtung Neuseeland, Australien, ist eine sehr interessante Liga, wo immer auch wieder mal Deutsche nach Neuseeland gehen und dann nach Australien gehen. Thomas Broich ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, der in Australien, ich würde mal sagen, bekannter ist als Franz Beckenbauer, der einfach dort zur lebenden Legende geworden ist, weil er einfach ein super Typ ist und ein genialer Fußballer. Und der hat halt eben diesen Schritt gewagt. Die USA ist was Besonderes. Aber ich sage auch so, für mich war zum Beispiel auch Skandinavien eine wahnsinnig gute Erfahrung. Finnland, Norwegen, man kann auch Schweden und Island da in einen Atem zu nennen. Das sind alles vernünftige Ligen, die körperlich sehr, sehr gut sind, wo einfach das Physische im Vordergrund steht, aber auch guter Fußball gespielt wird.
Und vor dem Leben in den Ländern muss man halt auch keinerlei Angst haben. Ne? Die Leute denken immer, oh, habe ich auch das, was ich in Deutschland habe? Ja, hast du. Ne? Also nicht nur, wenn du in die Innenstädte gehst, dass du leider die gleichen Franchise-Läden und deine Unterhosen dir bei H&M holen kannst oder sonst was. Ne? Aber es gibt auch, ne, das System funktioniert, das sind, ne, die Straßen sind gut. Also wirst du ja bestätigen können. So die Länder, die auch das Neuseeland ist, da sitzt du da 30 Stunden im Flieger. Aber du landest in keiner anderen Welt, wo rechts links ist und links rechts. Wobei jetzt bei denen vielleicht schon wegen Autofahren, aber.
Aber ich hatte auch wieder, ich hatte schon diese extreme Erlebnisse. Ich meine, ich habe Champions League gespielt im Iran vor 100.000 Leuten. Das war für mich einer der spannendsten Momente nicht nur in meinem Fußballerleben, sondern in meinem ganzen Leben. Man spielt in einem Stadion, wo über 100.000 Leute sind, aber nur Männer mit Schnurrbärten. Das war absolut Wahnsinn. Das war, ist auch schon sehr, sehr lange her. Die Stimmung dort im Stadion war unglaublich. Das war eine Mischung aus, dass man einfach, ich sag mal, so eingeschüchtert war, aber auch diese positive Stimmung auf die iranische Mannschaft. Das war ein Knistern im Stadion. Den Moment werde ich nie vergessen, als wir da aus den Katakomben rausgegangen sind vor über 100.000 Leuten. Spiel war schon verloren, als wir auf den Platz gingen. Das war einfach dieses unglaubliche, das war wie Elektrizität in der Luft. Und da haben wir dann natürlich auch schön eine auf die Nuss bekommen, das war klar. Aber das war ein unvergessener Moment.
Ja, das ist der Moment, ne? Und Momente zu sammeln sozusagen und die in seinem Setzkasten unterzubringen, in seinem Setzkasten der Erinnerungen vielleicht. Das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz großer Wert, der im Zweifel mehr wert ist als einfach nur irgendwie der Euro, der pünktlich aufs Konto kommt oder zumindest einen vergleichbaren Wert irgendwas. Gibt es etwas, das du als Lebenstraum noch bezeichnen würdest oder eine Idee oder Vorstellung, die dich mit besonderem Glück erfüllt, wenn du nach vorne schaust?
Ja, man hat natürlich immer noch ein paar Ziele und ein paar Wünsche. Wie gesagt, ich habe da, glaube ich, noch eine gute Geschichte für dich, die glaube ich, so ein bisschen das alles zusammenfasst, über was wir jetzt gesprochen haben, was auch Träume und Ziele so ein bisschen auf in dem Fall regelrecht auf ein Blatt Papier bringt. Als ich damals auf Singapur nach Hause gekommen bin, mit Schulden, mit Flipflops, einer kurzen Hose, einem weißen T-Shirt und einem Pass in der Hand, also ich hatte gar nichts. Ich hatte nichts mehr. Ich war wirklich, mein Gehirn war regelrecht tot. Und ich kam nach Hause zu meinen Eltern nach Zwiesel im Bayerischen Wald.
Nach der Zeit im Gefängnis?
Genau. Ich musste mich dann erst wieder finden. Mhm. Das Einzige, was mich gepusht hat, war, oder zwei Sachen, war meine Familie, klar, aber auch der Fußball. Ich habe gesagt, egal was passiert, ich spiele wieder im oberen Bereich. Und ich habe mich dann, glaube ich, einfach auf eine Schiene begeben, wo Disziplin und harte Arbeit das Einzige möglich war, was ging. Habe mein Studium abgeschlossen damals in Neuseeland im Sportmanagement, habe mich da wirklich durchgequält und habe mir damals, bin mit einem Freund in Essen damals gesessen und habe mir, also nicht beim Essen, sondern in Essen, und habe mir auf ein Papier der Marke Veltins, so einen großen DIN A4-Block, habe ich mir meine Ziele und Wünsche geschrieben. Und du wirst das nicht glauben, ich habe da Sachen drauf geschrieben, die waren so unrealistisch, die so ging. Ich habe zum Beispiel, da war zum Beispiel, ich möchte für die BBC arbeiten, ich möchte für CNN arbeiten, ich möchte Nationaltrainer werden, ich möchte für die FIFA arbeiten, ich möchte für die FAZ schreiben, ich möchte bei einer Weltmeisterschaft arbeiten, ich möchte Sportdirektor werden, ich möchte mein eigenes Buch schreiben.
Ich möchte das im Podcast lieber Fußball zu Gast sein. Also wahnsinnige Dinge, ja.
Ich habe ganz, ganz Sachen, keiner teilweise wirre Sachen draufgeschrieben. Und ich habe dieses Papier jetzt beim Umzug, als ich jetzt nach Amerika gezogen bin, habe ich das Papier wieder gefunden. Und von diesen, glaube ich, 24 Punkten habe ich 23 erreicht. CNN, BBC, also alles. Ich wusste gar nicht mehr, wo der ganze Mist überhaupt herkam.
Das gibt es ja auch
gar nicht. Das Einzige, was ich nicht erreicht habe, und da werden alle Leute sagen, Gott sei Dank, das war, ich wollte auch eine eigene CD aufnehmen. Und das wäre wirklich nicht gut für die Ohren, aber auch, glaube ich, nicht gut für meine Reputation weltweit, wenn ich jetzt das auch noch machen würde. Das ist das Einzige, was noch offen ist. Und ich habe mir das jetzt mal nochmal gelb angestrichen und werde das noch irgendwo im Hinterstübchen behalten.
In der letzten Folge dieses kleinen Fußball-Podcasts war Thomas Helmer zu Gast. Und lustigerweise hat auch der die Absicht und die Idee geäußert, dass was er noch nicht gemacht hat und was er gerne mal machen wollen würde, er bräuchte mal einen Hit oder einen eigenen Song auf einer CD. Also falls noch mal so eine Art Fußball-Modern-Talking da irgendwann kreiert werden sollte, ihr müsstet euch noch einigen, wer eher den Thomas Anders und er den Dieter Bohlen macht. Aber
gut, vom Aussehen würde es ja fast passen, ne?
Ich habe jetzt gedacht, der letzte noch offene Punkt sei, Fußballmeister in Amerika zu werden. Das hätte jetzt auch inhaltlich sehr gepasst. Aber man kann ja auch seine gesetzten Ziele mal irgendwann übererfüllen.
Nee, also die Ziele, die wir hier haben, natürlich wäre Silverware, Pokal, Meisterschaft, ist natürlich ein Ziel, das man haben muss. Aber ich will das hier wirklich, also ich setze mir hier meine jährlichen Ziele. Wo wollen wir sein im Januar 22? Wo wollen wir sein im Januar 23? Und man muss da einfach Schritt für Schritt gehen. Ob man dann wirklich Titel gewinnen kann, das wird sich zeigen. Ich glaube, man muss jetzt hier die Foundation, das Grundgerüst, die Basis einfach mal legen. Und ob das dann 5 oder 6 Jahre dauert, solange ich hier bin, oder ob das irgendwann dann vielleicht 3, 4 Jahre später kommt, wenn ich gar nicht mehr hier bin, das ist egal. Ich glaube, dass man, was wir jetzt hier aufbauen, das wird die Zukunft des Vereins halt einfach extrem beeinflussen. Und wenn St. Louis City SC im Jahre, sagen wir mal, 2033 Meister wird, dann werde ich da auch noch stolz drauf sein, weil ich, glaube ich, einen gewissen Teil dazu beigetragen habe, obwohl ich gar nicht mehr hier bin.
Lieber Lutz, hiermit die Zusage, ich werde mir das auf jeden Fall vor Ort mal anschauen. Also mich hast du gepackt und elektrisiert. Das klingt einfach echt gut und spannend. Ich danke dir total, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, wir nehmen einen fetten Sack voller Inspiration, ja, und Dingen einfach auch zum Mitnehmen, die man mal anwenden kann in verschiedenen Situationen mit. Ganz viel Erfolg und bleib trotzdem motiviert, auch wenn die Fußballspiele zwischendrin jetzt fehlen, die vielleicht für Adrenalin sorgen. Aber wenn es nicht die eigenen sind, gibt ja genug andere.
Das stimmt. Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschö.
Tschüss.
Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.